Wir sind im 2. Korintherbrief, wir haben einen fortlaufenden Text und dort gibt es dann auch öfter Stellen, die gar nicht so eine spezielle Handlung haben oder wo irgendwas Großartiges kommt. Und trotzdem hat das seinen Segen und seinen Wert. Wir haben letzten Sonntag eben 16 Verse angeschaut. Ich habe euch das ein bisschen gesagt, das ist so wie ein Ackerboden, der insgesamt für sich ja auch fruchtbar und gut ist, auch mit den Steinen drin, aber dann lässt man es durch die Finger rieseln und dann findet man Edelsteine drin. Und die drei Edelsteine von letzten Sonntag waren eben, dass wir im Himmel einmal übereinander jubeln werden. Und zwar jeder über den anderen. So wie der Paulus das sagt von der Gemeinde und sagt, ich werde über euch jubeln, ihr werdet mein Stolz und meine Ehre sein, aber auch ihr werdet über mich jubeln und dankbar sein. Und der zweite Edelstein, den wir gefunden haben, ist, dass Gott durch Jesus Ja sagt zu uns. Ja, dass Jesus, das Wort Gottes, ist Gottes Ja zu uns. Und das Dritte, was wir dann gehabt haben, direkt mit dem zusammenhängend, dass das Versprechen, dass es wirklich so ist, dass Gott Ja sagt zu uns, das ist der Heilige Geist in unseren Herzen. Er ist ein Siegel und eine Anzahlung. Und wenn ihr wissen wollt, was das jetzt genau für Edelsteine sind und wie sie ausschauen, was da für Wahrheiten drin sind, dann könnt ihr auf unserer Website dort nachhören. Heute geht es jetzt weiter. Der Text steht oben als Überschrift im 2. Korintherbrief. Diesmal haben wir eher klassisch zwei Themen oder Punkte, die wir finden. Das erste ist, dass er eben Vergebung für den zuspricht, der im 1. Korintherbrief Kapitel 5 aus der Gemeinde ausgeschlossen worden ist. Und dann spricht er noch etwas ganz Neues an, was wir sonst auch nirgends hören, nämlich den Wohlgeruch Gottes. Und das ist auch die Überschrift jetzt, der Wohlgeruch. Aber zuerst einmal kommen wir zu dem Thema Vergebung für den Ausgeschlossenen. Das ist jetzt schon der 2. Korintherbrief. Wir wissen, dass es mehr Briefe sogar gibt. Also die Korinther und der Paulus haben hin und her geschrieben und eben die Predigt, der Text, auf den sich das jetzt bezieht, ist aus 1. Korintherbrief 5, den werden wir jetzt nicht noch einmal lesen. Wir lesen, aber ich werde mich auf das beziehen und das ein bisschen erklären, damit ihr wisst, worum es geht. Ich lese jetzt 2. Korinther 2, Vers 5. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass einer, der ein Problem verursacht, eurer Gemeinde mehr Schmerz zugefügt hat als mir. Er war genug gestraft, als die meisten von euch sich gegen ihn aussprachen. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Durch meinen Brief wollte ich herausfinden, ob ihr wirklich in allem gehorsam seid. Wenn ihr diesen Mann vergebt, vergebe ich ihm auch. Denn wenn ich etwas vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten. Damit der Satan uns nicht überlistet, schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Also diese Person, jetzt, der da vergeben werden soll, da wird der Name nicht genannt, aber sehr wahrscheinlich ist es der, der in 1. Korinther 5 aus der Gemeinde ausgeschlossen worden ist. Und die Predigt haben wir da ziemlich genau vor einem Jahr gehabt. Das war ja der Mann, der mit seiner Stiefmutter zusammengelebt hat, wo der Paulus gesagt hat, ja, das geht ja so überhaupt nicht. Und wir sehen hier jetzt in unserem Text, dass diese tragische Geschichte eigentlich ein positives Ende gehabt hat. Ja. Er hat ja damals der Gemeinde gesagt, sie sollen ihn ausschließen und sie sollen keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Und das Argument war zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde. Das heißt, die Person soll die Gemeinschaft mit der Gemeinde verlieren und merken, dass das so nicht geht. Und was er dort kritisiert hat, ist nicht so sehr diese besondere Sünde. Er zählt ja dann auch viele andere Sachen auf, wo er sagt, wenn jemand sowas tut und weiterhin behauptet, das kann ich als Christ tun, das darf ich als Christ tun, das ist in Ordnung, dann sollt ihr mit dem nichts zu tun haben. Ihr könnt das in 1. Korinther 5 nachlesen. Das Problem war jetzt also nicht die Sünde an sich, die die Person getan hat, sondern die fehlende Einsicht, der Stolz, dass die Person gesagt hat, ja, das passt so, das geht so für mich. Das Ziel war also nie die Strafe, sondern dass die Person umkehrt. Und wir sehen das hier da im 2. Korintherbrief, dass das tatsächlich passiert ist. Es gab hier offensichtlich eine Herzensveränderung und eine Umkehr. Und deswegen sagt er jetzt zu ihnen, ihr sollt ihm jetzt wirklich vergeben, auf ihn zugehen und ihm auch eure Liebe zeigen. In den Versen 7 und 8 sagt er das. Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben und ihn zu trösten. Er könnte sonst so entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt. Zeigt ihm jetzt, dass ihr ihn immer noch liebt. Und dort in diesen Ermutigen und in der Aufforderung, das zu tun, da ist zweimal dieses Wort Parakaleo drin, wo es auch den Tröster, den Heiligen Geist beschreibt. Und die Liebe, die da steht, das ist auch nicht die, haben wir bei 1. Korinther 13 gehabt, die Philia oder die Storge, also die Sympathie oder das Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern das ist die göttliche Liebe, die also eine Haltung ist, eine Einstellung und eine Entscheidung. Er sagt also, auch wenn es Schmerz gibt unter euch und auch wenn es Verletzung gibt unter euch, entscheidet euch, diese Person wieder aufzunehmen, wenn sie umgekehrt ist, und ihr Liebe zu zeigen. Warum sage ich, dass da Umkehr und Einsicht passiert ist? Das steht ja nicht wirklich da. Ja? Das steht wahrscheinlich in dem Brief, den die Korinther dem Paulus geschrieben haben, ja? Der uns ja nicht überliefert ist. Wenn der Paulus ihm im ersten Brief jetzt an so klare Worte spricht und seine Meinung jetzt geändert hätte, dann hätte er das hier ja erklärt und begründet. Wir sehen das auch bei seinen Reisepläne. Dort erzählt er dann auch, warum er jetzt anders tut. Und wenn es jetzt noch so wäre, dass es keine Umkehr bei der Person geben hätte und der gesagt hätte, nehmt ihn trotzdem wieder auf, dann hätte er das auch sicher erklärt da. Aber er sagt nichts davon, dass er vorher zu hart gewesen wäre oder dass es falsch gewesen wäre, ihn auszuschließen, sondern er sagt, jetzt vergebt ihm. Das heißt, aus dem schließe ich, dass es eine neue Situation ist und dass es auch eine Einsicht und eine Umkehr bei dem Betroffenen gegeben hat. Genau, soweit jetzt zu der Situation. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von der Predigt, wo es jetzt um den Wohlgeruch Gottes geht. Wir lesen ja im Wort Gottes viel vom Hören, ja? Dass man seine Stimme hören soll, dass man seinem Gebot, dass man es lesen soll, dass man hören soll. Und es ist auch einiges vom Sehen die Rede, ja? Dass man Gott schauen werden und so weiter. Also die zwei Sinne werden sehr stark angesprochen. Es gibt ganz wenige Stellen im Wort Gottes, wo von Schmecken die Rede ist, gell? Es gibt ein bisschen was, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist, irgendwo in einem Psalm, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Schmecken ist wenig und vom Riechen gibt es auch ganz wenig. Es gibt genau 3 Stellen im Neuen Testament, 4 Stellen, wo von Riechen die Rede ist. Und das ist für mich ein bisschen schade, weil ich habe einen ganz intensiven Bezug zum Riechen und zu meiner Nase. Ja? Ich bin also bei uns der Nasenbär in der Familie. Wenn irgendwas im Kühlschrank ein bisschen schottig ist, dann kriege ich das zum Riechen. Und so, weil ich bin ziemlich kurzsichtig, das sieht man an meiner Brille, und ich bin zusätzlich noch farbenblind. Und das ist besonders tragisch beim Erdbeerensuchen. Weil die sind zwar rot, aber ich würde Schwarzbeeren viel besser finden. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, oft, wenn wir durch den Wald gehen, die Alex und ich, dass ich stehen bleibe und sagt, hier gibt es Erdbeeren. Ich rieche Erdbeeren. Ja? Ich rieche sie, bevor ich sie sehe. Wenn sie so am Hang sind und die Sonne richtig reinscheint, dann duften die Erdbeeren aus. Und bevor die Alex sie noch sieht, habe ich sie schon gerochen. Das taugt mir nachher. Ja. Sie findet nachher mehr und sie ist aber so nett, dass sie mir mindestens die Hälfte gibt. So machen wir Teamwork. Ja. Aber der Geruch ist etwas, ein besonderer Sinn. Das sticht nicht so ins Auge, sondern der verbreitet sich so unbemerkt ein bisschen. Gell? Der Geruch kann einen Raum oder in dem Fall ein Stück im Wald erfüllen und der durchdringt alles. Es ist oft ist es eine feine Note und es ist gar nicht so bewusst. Man weiß, dass es die Stimmung sehr stark beeinflussen kann und dass es uns auch oft sehr emotional anspricht, ein Geruch. Es gibt sogar in Kaufhäusern, wird nicht nur mit Musik berieselt und schön beleuchtet, sondern da gibt es inzwischen auch Duftnoten, die man dort versprüht, damit ihr noch mehr einkauft. Also auch die Werbung weiß das und setzt da Geld ein. Und das ist so wunderbar, dass das Wort Gottes eben auch nicht nur ein Wort ist, das man nur hören kann, dass Gott nicht nur jemand ist, den man anschauen kann, sondern dass wir da auch ein paar Stellen haben, wo es um den Geruch geht, die wollen wir heute eben anschauen. Und es sind gar nicht so viele, es ist also überschaubar. Aber zuerst einmal gibt es jetzt in Vers 14 noch ein tolles Wort. Also mein Zugang ist halt, dass ich ein bisschen auf die Wörter schaue in dem Text und schaue, wo die noch vorkommen. Dazu sind wir auch verschieden, der Jochen, der malt echt so große Bilder. Und da wechseln wir uns ein bisschen ab. Aber das Erste, was dort jetzt noch im Vers 14 steht, das lese ich euch jetzt einmal vor. Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Und das Erste, was er in dem Vers erwähnt, ist, dass wir in einem Triumphzug mit Christus mitgeführt sein. Und das Wort, das gibt es nur zweimal. Ich habe euch das durch die letzte Zeile noch weg. Eins zurück bitte. Ich habe euch das aufgeschrieben, Kolosser 2, Vers 15. Das ist die zweite Stelle, wovon ein Triumphzug die Rede ist. Der Triumphzug ist etwas, was die Römer so richtig, also es hat es vorher auch schon gegeben, aber die Römer haben das so richtig kultiviert, einen Triumphzug. Das ist, nach einem großen Sieg gibt es einen Triumphzug, und zwar in der Hauptstadt, wo alle Leute das sehen. Heute war natürlich Fernsehen und alles dabei bei so einem Triumphzug. Gell? Wer geht bei einem Triumphzug mit? Was sieht man dort? Was gibt es dort zum Segen beim Triumphzug? Ha? Die Sieger, natürlich. Die Sieger marschieren einmal vorne. Der siegreiche Feldherr marschiert vorne. Was sieht man noch im Triumphzug? Genau, die besiegten Feinde. Könnt ihr euch vorstellen, das war sicher kein Spaß. Gell? Du bist jetzt so ein Germanenhäuptling und die Römer besiegen die und nachher führen sie die nach Rom, nachher kriegst du eine ordentliche Ketten um den Hals und dann darfst du dort mitmarschieren. Zum öffentlichen Gespött, zum Gelächter, zur Erniedrigung. Ja? Und was war noch beim Triumphzug? Die erbeuteten Schätze. Ja? Also die waren da nicht zimperlich drüber. Die haben da in Ägypten ganze 20 Meter Obelisken einkassiert, abgeschlagen, auf dem Schiff heimgeführt und dann auf dem Triumphzug mitspaziert und zum Schluss dann auf einem Platz aufgestellt. Da gibt es ein paar Obelisken in Rom. Also das ist der Triumphzug. Und in unserer Stelle steht, dass wir mit Christus im Triumphzug gehen. Und die zweite Stelle lese ich euch auch noch vor. Kolosser 2, Vers 15. Das sind die einzigen zwei Stellen, wo vom Triumphzug die Rede ist. Ich lese ab Vers 13. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich in einem Triumphzug, Mantador, bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Das heißt, die Feinde Gottes, Satan, Mächte und Gewalten, was auch immer, die sind auch in diesem Triumphzug von Christus, aber als besiegte Feinde, öffentlich bloßgestellt und dargestellt. Und wo sind wir in dem Triumphzug? Ha? Sind wir die Beute? Nein, wir sind ganz vorn, sagst du. Ja, das steht in unserem Text. Ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wir sind nicht die besiegten Feinde, wir sind nicht die Kriegsbeute, wir marschieren in dem Triumphzug dort mit den Siegern. Ist das nicht ein gewaltiges Bild? Wir sind dabei. Und da meint er jetzt nicht nur sich als Superapostel, sondern da sagt er, wir, die wir zu Christus gehören. Wie sagt es die Elberfelder? 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jeden Ort durch uns offenbart. Genau. Und dieser Triumphzug ist nicht nur ein Spektakel zum Schauen und zum Hören, sondern dort ist auch der Wohlgeruch verbreitet. Und jetzt schauen wir eben zum nächsten Punkt. Das ist auch der Hauptpunkt von der Predigt heute. was ist dieser Wohlgeruch, was ist er nicht. Es gibt eben, habe ich gesagt, neben dieser Stelle drei Stellen noch, wo von Wohlgeruch und von Duft die Rede ist. Hier ist es auch ganz kurz nur erwähnt, da steht eben, den Geruch seiner Erkenntnis an jeden Ort durch uns offenbart. Und dann später wird noch ein bisschen auf die Auswirkung vom Geruch eingegangen. Die andere Stelle ist in Epheser 5, die Verse 1 und 2. Folgt in allen Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hat Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufsteigt. Also dort in Epheser 5, Vers 2, ist der wohlriechende Duft ist das Opfer Christi am Kreuz. Es ist wie ein wohlriechender Duft, der von diesem Opfer zu Gott aufsteigt. Es ist ein Wohlgeruch für Gott. Wir finden das schon im Alten Testament. Dort ist es ein anderes Wort, wohl bei 3. Mose 1, Vers 9, wo eben von den Opfern die Rede ist. Und wenn das Opfer Gott wohlgefällig ist, wenn es rein ist, wenn Gott es annimmt, dann ist es ein Wohlgeruch, der zu ihm aufsteigt. Und die zweite Stelle ist Philipper 4, ganz am Ende, der Vers 18, fast am Schluss. Da bezeichnet er was anderes als Wohlgeruch. Er sagt, im Augenblick habe ich alles, was ich brauche, sogar mehr als nötig, sogar zu den Philippern, weil sie ihn unterstützt haben mit einer Gabe. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch, wie der Wohlgeruch eines Opfers, das Gott freut. Also, wir haben jetzt einmal in Epheser 5 haben wir, dass Jesu Opfer am Kreuz ein Wohlgeruch ist, der zu Gott aufsteigt. In Philippa 4 haben wir, dass das Geschenk, das die Philippa dem Paulus machen, wie ein wohlgefälliges Opfer ist und als ein Wohlgeruch aufsteigt. Und dann gibt es noch eine Stelle in Johannes 12, Vers 3, wo die Frau, die Magdalena, glaube ich, ein wertvolles Parfüm auf Jesus seine Füße gießt und ihn salbt. Und dort steht dann, der Wohlgeruch erfüllt das ganze Haus. Das ist das gleiche Wort. Ja? Wenn wir jetzt dann wissen wollen, was bedeutet jetzt dieser Wohlgeruch in unserer Stelle und geistlich, dann können wir dort jetzt hinschauen. Es ist die, es ist das Opfer Christi am Kreuz oder die Erkenntnis davon. Ja? Das, was Gott Ehre macht. Ich lese euch einmal jetzt die gesamte Stelle an. Das wirkt sich dann auch aus. Und wir schauen dann noch, was ist dieser Wohlgeruch und was ist er nicht. Wenn wir die drei Stellen zusammenschauen, dann sehen wir, es geht um das reine, das Gott wohlgefällige Opfer und um die Erkenntnis, dass Jesus Kreuzestod dieses reine Opfer ist. Das ist der Wohlgeruch. Und der Paulus sagt da in unserem Vers, die Übertragung sagt, der unserem Leben anhaftet, und die Elberfelder sagt sogar, wir sind der Wohlgeruch Gottes. Das heißt, diese Erkenntnis, diese Dankbarkeit für dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, das ist der Wohlgeruch, der sich in unserem Leben verbreiten soll. Das ist das, was von uns praktisch ausduften soll, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben. Wir sind dieser Wohlgeruch Christi. Was heißt das jetzt? Das heißt nicht, dass wir allen Menschen automatisch sympathisch sind, aber das heißt, dass wir als Gotteskinder einander erkennen und diesen Wohlgeruch. Ihr habt es schon erlebt. Wenn ihr jemanden trifft, der Christ ist, es ist eine Verbindung da. Wir sind Geschwister, wir haben den gemeinsamen Herrn. Es hat nicht unbedingt was mit Sympathie zu tun. Was heißt das nicht? Es heißt nicht, dass wir bessere oder reinere Menschen sind wie andere. Ja? Das kann man, glaube ich, ziemlich schnell sagen. Aber wir sind 100% reingewaschen durch dieses reine Opfer Jesu. Das heißt, der Wohlgeruch, der an uns haften soll, Das ist nicht unsere Reinheit, sondern das ist der Wohlgeruch von Jesus, sein Opfer, von Jesus, seiner Reinheit. Das heißt da nicht, dass wir alles verstehen und 100% kneißen und den Durchblick haben, aber das heißt, dass wir das Wichtigste erkannt haben, nämlich, dass wir vor Gott nur durch Jesus bestehen können. Ja? Und das ist nicht unsere Schlauheit, sondern er schreibt da, die Erkenntnis Gottes ist der Wohlgeruch. Das heißt, dass Gott uns diese Erkenntnis schenkt. Und so ist es auch klar, dass sich dieser Wohlgeruch, dass der sich so unterschiedlich auswirkt und empfunden wird. Und das steht jetzt in den nächsten Verse. Und die sind auch ein bisschen ernüchternd auch für uns. Ich lese einmal ab Vers 14. Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen Menschen, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Unser ganzes Leben, unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch, jetzt hört es zu, wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebensspendender Duft. Wer kann einer solchen Aufgabe gerecht werden? Die Elberfelder formuliert es noch ein bisschen knapper. Sie sagt, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch von Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und über das möchte ich mit euch noch ein bisschen sprechen, weil das auch eine Wahrheit ist, die wir erleben. Dass dieser Duft Christi in unserem Leben so unterschiedlich aufgenommen wird. Dass wir unsere Rettung von Jesus erwarten und dass wir ihm die Ehre geben und als Herrn anbeten, das ist für die, die ihn ablehnen, unangenehm. Und die neue Genfer sagt sogar, es ist ein schrecklicher Gestank von Tod und Verwesung. Es ist ein Geruch des Todes zum Todes. Warum? Weil es ist für die ein Vorwurf. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, er rettet mich, durch ihn komm in den Himmel, dann bist du ein Vorwurf für andere. Du bist ein Stück weit ein Ärgernis. Du bist eine Anklage. Du erinnerst sie nämlich an ihren Tod. Und du erinnerst sie nämlich, dass sie keine Hoffnung haben und keine Gewissheit haben. Und dann stößt du dich her und sagst, Jesus wird mich retten, ich werde in den Himmel kommen. Das ist den Leuten nicht egal. Das ist der Wohlgeruch, der denen unangenehm in die Nasen steigt. So wie uns das mit anderen Christen untereinander verbindet, weil wir eine gemeinsame Hoffnung haben, weil wir wissen, dass Gott unser Vater ist und wir in den Himmel kommen, so ist es für die anderen Menschen ein Ärgernis, ja sogar ein Gestank. Habt ihr das schon erlebt? Kennt ihr das in der Familie? Dass dann jemand sagt, mach hör auf damit. Ich kann das gar nicht hören. Wie bist du arrogant? Wie bist du eingebildet? Alle anderen haben nicht recht, oder was? Es ist für andere ein Problem und ein Vorwurf. Und die Bilder, die wir sonst dann haben, die positiver sind und uns ermutigen, zum Beispiel, dass wir das Licht der Welt sein sollen. Ja, schön, wenn wir das Licht sind. Und wenn das Licht dann irgendwo in ein finsteres Eck einscheint, wo was Grausiges drin ist, ist doch auch nicht so angenehm, oder? Du bist leider, muss man sagen, als Christ deiner Umwelt in gewisser Weise auch ein Vorwurf. Und das kann man nicht leugnen und wegdiskutieren. Es ist unvermeidbar. In Technikersprache ist das ein Feature und kein Bug. Ja, das gehört dazu. Aber, und mit dem möchte ich jetzt schließen, das ist ganz wichtig, dieser Wohlgeruch Christi, der eine Provokation ist für andere, die diese Sicherheit nicht haben, das soll das einzig Anrüchige an uns sein. Die Bibel sagt, so viel an euch liegt, habt Frieden mit den Menschen. Die Bibel sagt, durch eure guten Taten sollt ihr sie beschämen, wenn sie schlecht über euch reden. Die Bibel fordert uns auf, in allem, was wir kennen, angenehm, taktvoll, einfühlsam zu sein. Das Einzige, was wir nicht wegnehmen können, was wir nicht verleugnen sollen, das ist genau dieser Wohlgeruch Christi, der den Menschen ein Vorwurf ist. Dieser Wohlgeruch, der für die Verlorenen ein Gestank und eine Provokation ist, der soll das einzig Anrüchige an uns sein. Nicht unsere Besserwisserei und Arroganz. Nicht unsere Gleichgültigkeit und unsere Lieblosigkeit. Die sollen nicht der Anstoß sein. Nicht unser Misstrauen und unsere Verschlossenheit. Das ist nicht Gottes Wohlgeruch. Ja? Der Paulus sagt an einer Stelle, wenn sie euch deswegen verfolgen und schlecht nachreden, weil ihr Gauner seid, dann hat das nicht Gottes Segen. Nur wenn sie euch aufgrund des Evangeliums anklagen. Und schließen möchte ich mit einem Abschnitt jetzt, den habe ich euch auch da hergeschrieben, ganz am Anfang vom 1. Korintherbrief, der von einer anderen Seite beleuchtet, eigentlich genau das Gleiche sagt und das Bild jetzt abrundet mit diesem Wohlgeruch, der für uns, die wir errettet werden, sagt der Paulus, ein Wohlgeruch ist und für die Leute, die es nicht verstehen, ein Ärgernis und ein Gestank ist. Das Gleiche ist nämlich wird vom Evangelium selber auch gesagt. Ich lese ab 1. Korinther 1, Vers 18. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig scheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als es die Menschen sind. Das heißt, wenn wir für diesen Wohlgeruch Christi, wenn wir mit dem anecken, dann brauchen wir uns das nicht überraschen. Aber wir sollen nur mit dem Evangelium anecken und nicht mit anderen Dingen und es nicht als Ausrede gebrauchen für unsere Lieblosigkeit und unsere Schwächen. Aber die Bibel, der Paulus macht das ganz klar, die Botschaft vom Kreuz ist ein Wohlgeruch für die, die errettet werden und für alle anderen ist es ein Vorwurf, eine Provokation und ein Ärgernis. Beten wir darum, dass der Heilige Geist wirklich die Menschen überzeugt, weil das ist das Einzige, was den Unterschied macht. Ob jemand den Geist Gottes im Herzen hat, der wird sich freuen über die gute Nachricht. Und der den Geist Gottes nicht noch in sein Herzen hat, der kann es oft gar nicht verstehen. Herr, ich möchte so bitten für uns, dass wir unseren Freunden, unseren Familien, unseren Nachbarn so angenehm wie möglich sind, dass wir ihnen helfen, sie unterstützen und mit ihnen leben. Und dass das Einzige, was sie an uns stört, wirklich das Evangelium ist, weil sie es noch nicht verstehen können. Dass wir ihnen keinen anderen Grund zum Vorwurf geben können, brauchen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zum Licht und Salz machst und dass wir nicht länger unsere Taktlosigkeit, unsere Arroganz und Ungeduld damit entschuldigen, dass wir halt als Christen anecken, sondern wir wollen nur mit deiner Botschaft anecken. Du bist auch der Eckstein geworden, an dem die Leute sich stoßen und das wird auch uns so passieren. Danke, dass der Paulus da ehrlich ist, uns reinen Wein einschenkt, dass uns nicht alle Menschen lieben werden für die gute Nachricht. Ich möchte so bitten, dass es noch viele gibt, die es auch durch uns erkennen dürfen und wo sich ihr Leben auch durch den Kontakt mit uns verändert, Herr. Mach uns wirklich zu Licht und zu Salz und zu einem Wohlgeruch, so wie du das versprochen hast, Herr. Amen.